Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast hier auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast ist Kai-Uwe Denker. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Folge hier gemacht. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich da bin.
Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja im Vorhinein so ein bisschen darüber gesprochen, welches Thema wir hier anschneiden. Und ich glaube, bei dir ist ja tatsächlich das absolute Profigebiet ist ja die Elefantenbejagung und der Elefant himself. Deswegen habe ich gedacht, gehen wir vielleicht heute tatsächlich auf dieses Thema ein und gerade auch, was die Vermenschlichung von Tieren, sagen wir mal, mit der Zivilbevölkerung, nicht jagenden Bevölkerung macht. Ich glaube, da kannst du uns sehr, sehr viel tatsächlich darüber erzählen.
Ja, ist natürlich ein weites Thema. Also ich will jetzt hier nicht gleich irgendwie groß loslegen. Am besten fragst du mich so ein bisschen in die Sache rein und dann versuche ich da entsprechend auch zu antworten.
Machen wir. Wie lange machst du das Ganze schon und wie bist du tatsächlich, ich kenne die Jagden ja auch von dir, wir haben ja auch schon mehrmals miteinander gesprochen, du bist ja berühmt-berüchtigt dafür, alles auch zu Fuß zu machen und ja, wir hatten mal so eine witzige Zusammenprall, wo du gesagt hast, du hast immer noch die gleichen Reifen auf dem Auto wie vor 10 Jahren, du musst sie nicht so oft tauschen wie andere, deswegen fand ich das ganz cool, da auch mit dir drüber zu sprechen, aber erzähl doch mal, wie du in das Ganze reingerutscht bist, überhaupt damit anzufangen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du speziell von den Elefanten sprichst.
Genau.
Ja. Ja, du speziell Elefanten. Also ich muss dazu sagen, dass ich zunächst mal mit dem Elefant als Jagdwild ein durchaus, nicht ganz einwandfreies Verhältnis hatte. Wie viele Menschen auch, ist mir der Elefant als Jugendlicher. Ich habe also sehr früh angefangen zu jagen und als mir der Elefant dann als Jugendlicher begegnet ist, habe ich den erstmal eher nicht als Jagdbeute betrachtet. Der war zu groß und dem Elefant fehlt das scheue, wachsame, das man von anderen Wildarten kennt. Ich muss jetzt ganz ehrlich einfach mal sagen, obwohl ich damit vielleicht einige Jäger schockiere, dass der mir zunächst mal zu langweilig vorkam. Das ist von den Elefanten, die man aus Nationalparks kennt. Dann bin ich eigentlich über die Lektüre an die Elefantenjagd hat das dann angefangen, den Funken bei mir zu legen. Und zwar ist das so, dass ich von den alten Afrika-Jägern hier gelesen habe. Und damals war das so, dass die nach Afrika kamen und dann mit dem Schiff und dann zu Fuß teilweise durch den ganzen Kontinent gezogen sind. Mir fällt jetzt ein Name, der mich besonders geprägt hat oder mit dem ich mich dann sehr identifizieren konnte. George Rushby, der ist in Durban an Land gegangen und ist dann quer durch den Kontinent, durch Ostafrika, durch den Kongo, in Zentralafrika gelandet und so weiter. Und das ist für mich das Faszinierende gewesen. Dann hat der Elefant eine ganz andere Stellung. Du hast eben scherzhaft über meine Autoreifen gesprochen und gesagt, ja, dass ich berühmt berüchtigt bin, weil ich zu Fuß jage. Eigentlich sollte das ja so sein, dass jeder zu Fuß jagt, sage ich jetzt mal einfach. Aber Spaß beiseite, so bin ich dann an den Elefanten gekommen, habe mich damit befasst und vor allen Dingen hat der Elefant dann für mich eine ganz andere Rangordnung bekommen, wenn man ihn wirklich dann zu Fuß nachgehen muss, wenn man eine Fährte aufnimmt und wenn man dann weiß, dass die Elefanten sehr viel, sehr weit ziehen. Dann gab es in dem als ich so 16, 17 Jahre war, da gab es im Krüger Nationalpark in Südafrika einen ganz berühmten Elefantenbulle, den Mafunyane. Der Name übersetzt heißt der Reizbare. Es war ein sehr scheuer Elefantenbulle, den die Touristen gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Den haben nur wenige Ranger gesehen, aber um den ist dann so eine Legende, ein Mythos gerankt. Und diese Kombination mit der Lektüre der alten Afrika-Jäger, dann dieser scheue, reizbare Elefantenbulle, der entweder angegriffen hat oder schnell angegriffen hat und dann sich aus dem Staub gemacht hat, den niemand gesehen hat, das hat dann doch den Reiz in mir geweckt und dann habe ich mich intensiv damit befasst und bin dann zur Elefantenjagd gekommen. Was ich also sagen möchte, dass ich keiner von den Großwildjägern bin, die praktisch, wie das so schön dargestellt wird immer, wobei ich das auch sehr, sehr differenziert sehe, dass die dann mit 7 Jahren, mit Vaters 7x57 einem Elefanten mit Brainshot erlegt haben, alles Kokolores. Also so bin ich nicht in diese Sache reingekommen. Ich war erwachsen, war ein relativ erfahrener Jäger, als ich mich mit dem Elefanten auseinandergesetzt habe. Und das ist für mich auch sehr, sehr in meiner eigenen persönlichen Einschätzung der Sache sehr wichtig, weil der Elefant ein Wild ist, das man nicht mit allen anderen vergleichen kann. Man muss sich da sehr viel mit dem Wild und mit seinem Tun und mit sich selber auseinandersetzen, wenn man wirklich auf den Elefanten jagen will.
Du hattest ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr bekannte Konzession in Namibia. Wie bist du dazu gekommen?
Dazu muss ich sagen, dass ich diese Konzession, hört sich jetzt vielleicht großkotzig an, dass ich die Elefanten, diese Konzession bekannt gemacht habe. Die war vorher völlig unbekannt. Und zwar ging das um die West of Kaudom-Konzession, als zum ersten Mal Konzessionen in Namibia in einer offenen Ausschreibung angeboten wurden. Das war 1992, da war diese Konzession zum ersten Mal angeboten. Es gab viel bekanntere Konzessionen, damals das Buschmannland oder dann im damaligen Caprivi-Zipfel, heute die Sambesi-Region. Da gab es bekannte und berühmte Konzessionen. Ich habe mich dann für die unbekannteste, für die unerschlossenste, da waren keinerlei künstliche Wasserstellen, für die habe ich mich entschlossen, habe den Zuschlag bekommen und dann begann für mich die größte Zeit meines Lebens.
Erzähl, du hast gerade gesagt, keine Wasserstellen. Das heißt, da musste man sich dann praktisch auch drum kümmern, dass das dort angelegt wurde.
Nein, eben nicht.
Okay.
Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen bei diesem ganzen Elefantenthema. Es gab da keine künstlichen Wasserstellen und das war eben das Schöne.
Okay.
Was bei den Elefanten eigentlich bei allen Wildarten so ist, dass es einen Rhythmus gibt, dass die Elefanten ziehen, dass die ein anderes Streifgebiet haben in der Regenzeit und in der Trockenzeit. Und dieses Gebiet westlich vom Kaudom Nationalpark hatte keine einzige künstliche Wasserstelle. Und das war für mich das besonders Reizvolle. Je nachdem, wie die Regenzeit ausgefallen ist, sind Elefanten reingeströmt. Es hat sich jedes Jahr, waren die Karten neu gemischt. Zwar sind auch gewisse Bullen, die wir dann auch über die Jahre immer wieder gesehen haben. Aber die Elefanten sind gekommen und sind wieder weggezogen. Das ist der uralte Rhythmus, den man in Afrika kennt. Zur Trockenzeit ziehen die Elefanten an die standhaltenden Wasserstellen, und zwar nicht künstliche Wasserstellen, sondern an die Flüsse. Und in der Regenzeit strömen sie dann in das Hinterland hinaus. Und durch diesen Rhythmus können sich beide Gebiete, die Vegetation in beiden Gebieten, immer wieder erholen. Und dann hat man eine gesunde, natürliche Situation. Und das war eben das Schöne in diesem West of Kaudom-Gebiet. Jedes Jahr von neuem kam man voller Spannung dahin. Wie hat es geregnet? Man musste man erstmal zu Fuß die Wasserstellen, die wenigsten Wasserstellen, da waren 2-3 Wege, vor allen Dingen eine Schneise auf dem Nationalpark. Aber dann musste man in das Gelände rein. Zunächst mal, als ich damals angefangen habe, wusste keiner, wo die Wasserstellen sind. Es war auch keine Bevölkerung oder so gut wie keine. Das war nur ein kleines Dorf ganz im Süden, wo etwa 50 Leute gelebt haben. Und da habe ich dann auch in der Nähe dieses Dorfes mein Camp gehabt. Und von da aus müsste man dann los, querbeet auf einen Elefantenwechsel stoßen. Die Elefantenwechsel, das ist der Schlüssel zu dem Geheimnis, wo ein Elefantenwechsel ist. Da wollen die Elefanten irgendwo hin. Und dann haben wir die Wasserstellen gefunden und dann ging es dann von den Wasserstellen aus los. Also der ganz große Reiz ist eben das Unvorhersehbare, die Spannung, was ist dieses Jahr zu erwarten. Sind wieder viele Elefanten da, hat es gut geregnet, auch in einem Gebiet, das war über 1 Million Hektar groß. In einem so großen Gebiet ist der Regenfall möglicherweise im Norden gut gewesen und im Süden schlechter. Also das war sehr, sehr reizvoll.
Du hast gerade, ich habe dich ja eben gefragt, ob dort Wasserstellen angelegt werden mussten. Heißt das praktisch, wenn man das tun würde, dass man auch tatsächlich dann in die Natur eingreifen würde und dort dann dagegen arbeiten würde?
Ja, ganz unbedingt. Das ist für mich ein ganz großes Anliegen und da kann man sich auch sehr, sehr schwer nur gegen auflehnen oder dagegen wehren, weil nicht nur die Touristen, die dann sagen, ja, das ist ja so trocken hier, die armen Tiere müssen noch trinken und dann wird dann Wasser erschlossen, sondern die Jäger sind genauso schuldig an dieser Thematik. Ich habe später, also ich hatte in den 90er Jahren dieses West of Kaudom bejagt und in den Jahren bis 2011 habe ich das sogenannte Buschmannland, die Nainai Conservancy, beschlossen. Und da hatte ich einen ständigen Kampf in dem Buschmannland mit Support Organizations, die dann Wasserstellen erschließen wollten, um den Wildbestand zu erhöhen. Und das ist eben das, wo man ein ganz großes Problem mit schafft. Zunächst mal ist es so, dass die Elefanten, wie wir alle wissen oder wie wir alle wissen sollten, ihren Lebensraum ganz stark schädigen können. Sie, wenn sie in großen Zahlen vorkommen, zerstören sie die Vegetation. Wenn aber der natürliche Rhythmus besteht, die Elefanten ziehen zu Regen und zur Trockenzeit immer wieder hin und her, dann kann sich die Vegetation erholen. Und wenn wir gleich ein bisschen weitergehen wollen, Namibia ist ein arides Land. Es hat eigentlich sehr wenig tatsächlich standhaltende Wasserstellen. Früher gab es einen Rhythmus im Bereich der großen Flüsse, Okavango, Kwando, Quito, Zambezi. Da war das so, dass die Elefanten dann, jetzt sprechen wir mal speziell von Namibia, an der Grenze nach Namibia und zwischen Namibia und Angola sind die Elefanten dann in der Regenzeit von den Flüssen weg, weit in die Nordkalahari gezogen, auch in dieses Yachtgebiet West of Kaudom, und in der Trockenzeit sind sie wieder zurückgezogen. Jetzt auf Grund von vielfältigen Entwicklungen und Bedürfnissen und die Bemühungen, auch Gebiete bekannt zu machen und auch um vielleicht etwas zweideutige Naturschutzziele zu erreichen, werden künstliche Wasserstellen erschlossen. Dann ziehen die Elefanten in diese Gebiete rein und bleiben da. Und dadurch, weil Botswana beispielsweise ein unbegrenztes, in gewissen Bereichen, also im Okavango-Delta, ist unbegrenztes Wasser und da waren unbegrenzte Lesungsmöglichkeiten. So, und dann hat man in Namibia das gemacht, was ich eben sehr kritisch sehe, dass man Wasser und Wasser und immer wieder Wasser erschlossen hat, und dann sind die Elefanten, die normalerweise hin und her gezogen sind, durch die Überpopulation in Botswana, auch in Namibia, resident geworden, und jetzt so langsam fängt das an, dass die Gebiete alle zerstört werden.
Ich fand es tatsächlich interessant. Wir waren letztes Jahr im April am Kavango und waren dort auf einer Hippojagd. Und dort war tatsächlich auch neben dem Camp eine Wasserstelle angeschlossen. Das einzige Tier, was, glaube ich, nicht in der Zeit, wo wir da waren, daraus getrunken hat, war der Elefant, sondern es waren da tatsächlich Lokalbevölkerung, die dort ihre Rinder gedrängt hat und tatsächlich dann die alles ausgegraben hat. Insofern kann ich mir vorstellen, warum manchmal auch gesagt wird, dass es gemacht werden muss. Aber das hat dann vielleicht andere Hintergründe auch dabei.
Ja, das ist wieder etwas anderes für die Bevölkerung, oder bei Landwirtschaft ist es was anderes. Aber wenn man ein Naturschutzgebiet, ein Nationalpark hat, dann sollte man nach Möglichkeit den natürlichen Rhythmus bestehen lassen.
Was macht für dich die Jagd auf Elefanten aus? Was sagst du? Du hast eben gesagt, du hast ein ganz kleines bisschen belächelt, als du angefangen hast. Aber jetzt mit deinen Jahren, wo du das gemacht hast, was sagst du, ist das Spannende daran?
Ja, es ist auch spannend, aber der ganz große Reiz für mich besteht darin, dass man laufen muss, also weit laufen muss. Und für mich persönlich ist das so, ich weiß nicht, ich weiß von Leuten, die Marathon laufen, dass die beim Marathon laufen dann nach kurzer Zeit in einen Zustand kommen, wo der Verstand losgelöst von den Füßen zu wandern beginnt und die Füße schematisch sich bewegen. Und genau das war für mich der ganz große Reiz beim Elefantenjagen. Man hat also eine Fährte aufgenommen und dann ist man diese Fährte ausgegangen und das geht über viele Kilometer und nach kurzer Zeit, und zwar zügig, die Elefanten ziehen auch mit sehr großen Schritten, raumgreifenden Schritten. Nach kurzer Zeit bin ich dann in diesen Zustand gekommen, den ich also über alles liebe, dass man dann anfängt zu meditieren und die Füße gehen automatisch, der Körper geht schematisch, aber doch irgendwie bewusst durch die Dornen durch. Das ist ein ganz wunderbares Gefühl, dass man so auf zwei Ebenen unterwegs ist, einer bewussten Ebene und auf einer unbewussten Ebene. Und das war für mich das ganz große Gefühl. Das geht über mehrere Stunden. Und dann, wenn man dann an gewissen Zeiten Zeichen, die man eigentlich unterbewusst wahrnimmt, Fährtenzeichen, bekommt man den Eindruck, jetzt sind wir bald dran. Und dann kehrt wieder der meditierende Teil des Ich zu der Situation zurück, und dann ist man hellwach und ist mit wachem Geist und, sag ich mal, flüssiger Muskulatur bereit, sich jetzt dem Wild zu stellen. Aber das ist eben, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen rüberbringen kann, das ist der ganz große Reiz für mich beim Elefantenjagen gewesen und beim Meditieren befasst man sich dann mit seinem Tun, mit vielen Dingen. Und das war für mich das Schöne. Natürlich ist der Elefant auch ein unglaublich eindrucksvolles Wild und auch ein gefährliches Wild, wobei ich diesen Gefahrfaktor nicht überbewerten will. Das ist lebensgefährlich, wenn man da irgendwie Fehler macht, aber das ist nicht der Faktor. Also der Faktor, obwohl der Elefant einer der großen fünf ist, das ist für mich nicht der Faktor gewesen. Der Faktor ist dieses Weitlaufen und dann die Gedanken schweifen lassen.
Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und man merkt auf jeden Fall, was du da für eine Passion mit hast. Deine Augen funkeln die ganze Zeit und du bist die ganze Zeit am Grinsen. Also insofern verstehe ich das schon, warum du das all die Jahre auf jeden Fall gemacht hast. Wir hatten ja letztes Jahr auch von Botswana, wurde ja Deutschland 20.000 Elefanten geschenkt, die leider nicht angenommen wurden. Wir hätten uns hier alle darüber gefreut, das zu haben. Wie siehst du das, dieses Thema Vermenschlichung, gerade von diesem Tier? Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele können das, glaube ich, gar nicht einschätzen. Und die meisten waren wahrscheinlich auch noch nie in Afrika, die sich tatsächlich da ein Urteil drüber bilden und dann versuchen, dort Gesetze zu machen. Wie wichtig ist die Bejagung auf dieses Tier? Und dann vielleicht noch mal auf das, auf die Vermenschlichung eingehen.
Ja, ich würde gerne mit der Vermenschlichung anfangen und dann auf die Bejagung eingehen. Ja. Das ist so, dass der Elefant ohne jeden Zweifel ein sehr majestätisches, eindrucksvolles Tier ist, aber dann besteht die weit verbreitete Ansicht und die kriegt man auch nicht aus der Welt, dass der Elefant besonders intelligent sein soll und ein besonders hoch ausgebildetes Sozialsystem haben soll und so weiter und so fort. Und das führt dann eben auch zu der Vermenschlichung. Dann sieht jeder Elefant, auch ein junger Elefant, sieht aus wie ein weiser alter Mann, runzliges Gesicht und dann legt man da irgendwelche Weisheit rein. Ich möchte sagen, obwohl das natürlich viele schockieren wird, dass der Elefant überhaupt nicht sonderlich intelligent ist. Er ist unter den Wildarten, die man jetzt so als denen man als Jäger begegnet, eher weniger intelligent. Jetzt werden viele sagen, ja, das ist doch Quatsch, was der da sagt. Das ist wissenschaftlich belegt oder durch was auch immer belegt. Erstens mal wissen wir alle, glaube ich, die sich mit dem Elefant ein klein wenig befassen, dass der Elefant im Verhältnis zur Körpergröße ein richtig kleines Gehirn hat. Dann habe ich da mal mit einem Hirnspezialisten auch drüber gesprochen, der auch gejagt hat und auf Elefanten. Und da haben wir uns viel mit dem Thema befasst. Und dann hat der, nachdem wir den Elefanten beobachtet haben und angesehen haben und auf das den Elefant zerwirkt haben, haben der gesagt, und der größte Teil dieses, oder ein sehr großer Teil dieses kleinen Gehirns wird noch für die Rüsselmotorik benötigt. Also da bleibt da nicht mehr viel übrig. Und ich möchte ein kleines Beispiel bringen. Der Elefant wird natürlich seit mindestens 200 Jahren intensiv bejagt oder bewildert und sollte inzwischen, wenn er so intelligent wäre, die Gefahr einordnen können und sich entsprechend verhalten. Natürlich ist der Elefant durch die Bejagung scheuer geworden und zieht sich in Dickichte zurück, aber nur eine kleine Schilderung, wenn man also Elefanten begegnet irgendwo im Busch und der Elefant bemerkt einen, dann bleibt er stehen, stellt die Ohren auf und sichert erstmal eine Weile auf einen zu. Und dann nach einer Weile wird er wieder ruhig und zieht an einem vorbei. Und dann kommt er plötzlich in den Wind und geht mit Panik auf einmal weg. Und das kennst du sicherlich von anderen Wildarten, diese Situation, ein Warzenschwein, sicherlich auch ein Rehbock, wer auch immer, andere Wildarten nehmen eine etwas wahr, dass sie nicht richtig einordnen können, dass sie vielleicht möglicherweise als Gefahr einschätzen, dann nehmen die erstmal, gehen rum und holen sich bewusst Wind und sind wachsam. Der Elefant hat gesehen, oder ist irgendwas, was könnte das sein, könnte vielleicht auch eine Bedrohung sein, und dann zieht er einfach weiter und plötzlich kommt er in den Wind und dann ist es wie ein Erwachen, dass er plötzlich, oh scheiße, Menschen, Witterung ist schnell weg. Also das zum Beispiel, nur um das mal so ein bisschen einzuordnen, das sind so Beobachtungen, die ich beim Elefanten gemacht habe, ganz davon abgesehen, dass der also wirklich, und dann die Sozialstruktur, es haben Mangusten eine oder Wildhunde eine viel oder mindestens ebenso hohe Sozialstruktur. Also ich möchte sagen, dass diese Vermenschlichung, dass die gar nicht auf irgendwelchen sachlichen Tatsachen beruht. Ich möchte aber damit in keiner Weise den Elefanten abwerten. Der Elefant ist ein sehr majestätisches Tier. Dann hattest du Erklärt das das? Oder?
Nee, ich find's absolut faszinierend, was du sagst. Also das ist, ich glaube, das ist ja auch vielen Leuten gar nicht so sehr bewusst. Deswegen habe ich dich auch extra deswegen eingeladen, Kai-Uwe, dass du es einmal erklärst. Weil ich glaube, auch vielen Leuten ist es nicht bewusst und wollen es aber auch nicht hören. Das kommt auch noch dazu. Es ist immer, bei allen heißt es immer, der Elefant ist kurz vorm Aussterben, der darf nicht bejagt werden. Der Elefant ist das intelligenteste Tier. Der Elefant findet, wenn er geboren wird, 70 Jahre später noch die Wasserstelle, wo er das erste Mal war, etc. Und da gibt's ja ganz viele abenteuerliche Geschichten, was der Elefant alles kann. Aber du sagst es gerade, ich habe mich das gefragt, als wir das letzte Mal im Nationalpark waren, tatsächlich auf der Jagd, und ein Elefant stand dann 20 Meter vor mir und hat dann gesichert. Habe ich mir gedacht, ist vielleicht nicht die intelligenteste Nummer, die du gerade hättest machen können. Wenn wir jetzt auf dich hätten jagen wollen, wäre das relativ, ich sage jetzt nicht einfach, aber wenn du einmal dran bist, ergibt dir ja gut die Möglichkeit, um tatsächlich auf ihn zu jagen.
Ja, und was ich dann auch, wo wir gerade bei diesen Klischees und der Vermenschlichung sind, wird dann immer behauptet, dass der Elefant der friedliche Riese ist. Und das ist auch eine falsche Einschätzung. Wer in Namibia beispielsweise unterwegs ist in den Elefantengebieten, der sieht, dass die Elefanten überwiegend abgebrochene Stoßzähne haben. Und dann, wenn man genau hinguckt, dann sind die alten Bullen total vernarbt, haben zum Beispiel oft, oder nicht oft, aber mitunter Narben durch Kämpfe, wo der Rüssel durch einen Stoßzahn von dem anderen Bullen durchstoßen wurde, und dann läuft das Wasser daraus, wenn die Elefanten schöpfen wollen. Also der Elefant ist überhaupt nicht ein besonders friedlicher, oder er ist natürlich groß und deswegen gehen ihnen die anderen Tiere aus Klugheit aus dem Wege, aber die Elefanten untereinander, wie jedes andere Tier, müssen sich im Brunftkampf, im Kampf um Ressourcen, müssen sich behaupten. Und das wollte ich noch mal kurz beifügen. Dieser friedliche Riese, dem ist nicht so. Es ist ein Tier wie alle anderen.
Bevor wir tatsächlich über die Wichtigkeit der Bejagung sprechen, wie wichtig ist der Elefant tatsächlich, sagen wir mal, für die Flora und Fauna, dass er da ist? Ich glaube, das ist ein wichtigerer Punkt.
Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Der Elefant kann Landschaften umgestalten. Der kann Buschland in offenes Gelände umgestalten. Das ist auch wichtig. Aber es muss halt alles in einem natürlichen Rhythmus stehen, dass die Elefanten dann woanders hinziehen können, wenn sie es ist wie bei anderen Wildarten auch, wenn die Ressourcen knapp werden, zieht das Wild dann, wenn es die Möglichkeit hat, wenn es ein offenes Gebiet ist, zieht das woanders hin, wo es besser ist. Und deswegen, der Elefant kann auf jeden Fall und wirkt auch immer positiv auf den Biotop ein, aber immer in begrenzten Zeitabständen, dass die dann wieder wegziehen, wenn die Ressourcen knapp werden, und außerdem in begrenzten Zahlen.
Vielen, vielen Dank, dass du es gesagt hast. Wie wichtig ist dann die Bejagung?
Ja, ich möchte dann damit anfangen, dass ich erstmal, und das sage ich sehr gerne, dann gucken die Menschen auch immer etwas komisch. Ich sage vorab schon mal, dass der Mensch für mich Teil der Natur ist, in die Natur gehört. Das wissen viele gar nicht mehr, die irgendwo in Berlin oder in New York leben. Die wissen gar nicht mehr, dass der Mensch Teil der Natur ist. Es kommen immer Situationen, wo man dann plötzlich merkt, nein, wir sind auch Teil der Natur. Also zunächst mal, der Mensch ist Teil der Natur. Und ich sage gerne, der Elefantenbulle, der ausgewachsene Elefantenbulle, hat außer dem Menschen keine natürlichen Feinde. Das ist also ein wichtiger Faktor gewesen, als diese ganze Harmonie mit Mensch und Umwelt, als der Mensch noch Teil der Natur war, war der Mensch das einzigste Wesen aufgrund seiner Intelligenz und seiner Kühnheit, dem ausgewachsenen Elefantenbullen gefährlich zu werden. Also Elefantenkühe und Kälber, die werden durchaus von Löwen und von Hyänen gerissen, aber der ausgewachsene Bulle hat nur einen natürlichen Feind, und ich betone das natürlich, den Menschen. Unsere Vorfahren haben in Nordeuropa oder auch überhaupt generell in Europa oder in Asien und auch in Nordamerika Mammuts gejagt. Das war Teil ihrer Beute, und sie haben dann auch Einfluss auf die Mammutbestände gehabt und möglicherweise auch dazu geführt, dass die dann wieder weggezogen sind. Es gibt einen Rhythmus zwischen Raubtieren und Beutetieren, dass wenn der Raubtierdruck groß ist, dann ziehen die Tiere woanders hin. Deswegen ist schon mal ganz grundsätzlich es meines Erachtens wichtig, einmal sich damit zu befassen, dass der Mensch ein natürlicher Feind des Elefanten seit Generationen und Jahrtausenden gewesen ist. Ganz wichtig. Und dann ist es so, dass unter der heutigen Situation, wo die Lebensräume immer knapper werden, die natürlichen Lebensräume, wo die Elefanten in kleinen Gebieten zusammengedrängt werden, ist es noch wichtiger, dass der Mensch tatsächlich auch wenn ich den Begriff nicht so liebe, in die Bestände eingreifen muss. Und dazu ist es vielleicht noch ganz interessant, mal auf das Thema einzugehen. Bitte nehme mich jetzt nicht hundertprozentig beim Wort, wenn ich jetzt da irgendwelche Zahlen nenne, die ich sage jetzt mal einfach aus der Erinnerung, die Naturschützer
alles gut
behaupten immer oder berufen sich immer darauf, vor 150 Jahren gab es in Afrika noch 3 Millionen Elefanten. Ich weiß jetzt nicht, ob es möglicherweise auch 5 Millionen gewesen sind, aber es gab mehrere Millionen Elefanten und heutzutage gibt es offenbar nur noch 500.000. So, und dann erkennt man daraus, dass irgendwo ein Problem sein muss. Und das Problem ist natürlich der Jäger, der diese Elefanten alle totschießt und an den Rand des Aussterben bringt. Was aber niemand untersucht, wie viel Lebensraum hat den Elefanten vor 150 Jahren zur Verfügung gestanden und wie viel ist heute davon übrig. Und dann sieht das auf einmal ganz anders aus, dass das Verhältnis auf einmal schief wird und dass man möglicherweise nicht einmal mehr für diese 500.000 Elefanten genügend Lebensraum hat. Wir kennen die Situation, die Problematik, da kommen wir wieder auf die 20.000 Elefanten zu. Die hat man ja verschenken wollen, weil in Botswana nicht nur 20, sondern möglicherweise 60.000 Elefanten zu viel sind. Die gleiche Situation hat man in Simbabwe im Mwangi-Nationalpark. So, da sind einfach zu viele Elefanten für den noch verfügbaren Lebensraum. Schuld daran ist die menschliche Entwicklung, nicht die Jäger. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach wichtig, abgesehen davon, dass Bestände reguliert werden, möglicherweise reguliert werden müssen, hat der Elefant auch, ist eine Ressource, kann die Bevölkerung mit Fleisch versorgen. Also das ist alles sehr sinnvoll.
Wir hatten am Dienstag einen Tierschützer hier, mit dem ich mich auch kurz darüber unterhalten habe. Er hat gesagt, ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das mit den Elefantenpopulationen zu machen. Da war Nummer eins, war tatsächlich die Kastration. Fand ich sehr, sehr spannendes Thema. Dann war das nächste, dass der Elefant umgesiedelt werden kann in andere Regionen. Und wo ich mir die ganze Zeit so ein bisschen da Sorgen drüber gemacht habe, ist, dass ich finde das immer sehr, sehr einfach gesagt. Aber das Ausmaß, was das kosten würde und wer das bezahlt und wer sich darum kümmert, da wird sich natürlich kein Gedanke drüber gemacht. Ich glaube, die Leute machen sich auch tatsächlich keinen Gedanken darüber, was mit einem Gebiet oder mit der Flora und Fauna passiert, wenn zu viele Elefanten da sind. Deswegen würde ich das gerne auch nochmal von dir hören, was da dort Phase ist. Warum müssen diese Elefanten überhaupt dort zum Beispiel jetzt aus Botswana verschwinden oder beziehungsweise diese Anzahl?
Ja, ich weiß nicht, wo die Zahlen aufgrund der letzten Zählungen inzwischen, welche Zahlen da für Botswana genannt werden. Ich möchte auch nicht so sehr für Botswana sprechen, das sollen die Botswanesen.
Kommen heute Nachmittag tatsächlich
auch. Dann kannst du da mehr Einzelheiten bekommen, aber es zwischenzeitlich war die Sprache von 200.000 Elefanten in Botswana. Ich glaube, dann wurde gesagt, nein, es sind nur 150.000. Und Ökologen, wobei es da natürlich auch wieder andere Ansichten gibt, Ökologen sind der Meinung, dass das Okavango-Delta vielleicht 20.000 oder 25.000 vertragen kann. Also es sind hoffnungslos zu viele. Was dann passiert, vor allen Dingen in diesen Situationen, die wir heute haben, dass dieser Rhythmus von Regenzeit und Trockenzeit Streifgebieten nicht mehr besteht, dass da ein konstanter Druck auf die Vegetation ist, dass die Ressourcen einfach, und es wird ja ständig von Nachhaltigkeit gesprochen, das ist ja das größte Schlagwort überhaupt heutzutage, aber das gilt dann nur, ob die Menschen sich nachhaltig verhalten. Eine Elefantenpopulation, die ihren eigenen Lebensraum zerstört, das ist auch nicht mehr nachhaltig.
Ich wollte gerade sagen, die sind ja auch eine Bedrohung dann am Ende für sich.
Ja, genau. Es gibt Fälle, beispielsweise ist im Tsavo-Nationalpark in Kenia in den 70er Jahren, haben die Elefanten erstmal ihren Lebensraum, die ganze Nahrungsressourcen zerstört und dann ist der ganze Bestand zusammengebrochen. Es sind hunderte von Elefanten verendet, möglicherweise sogar tausende. Ich habe da die Zahlen jetzt nicht mehr parat, aber das hat übrigens damals den Elfenbein-Schmuggel angefeuert, weil da so viel Elfenbein rumlag. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich aber sagen möchte, du hast gesprochen über den Tierschützer, der dann gesagt hat, umsiedeln, meinetwegen. Also bin ich absolut, halte ich für absolut sinnvoll, wenn irgendwo Gebiete sind, die noch groß genug sind, wo man Elefanten halten kann, wo auch die Bevölkerung die Elefanten haben möchte. Ich meine, die Bundesrepublik wollte sie nicht haben, diese 20.000. Also das ist, aber das ist natürlich ein bisschen albern jetzt. Aber dann durchaus die Umsiedlung. Und wenn es da Institutionen gibt, die Kosten tragen, dann ist mir das durchaus recht. Dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Wenn ihr das Geld habt, macht es. Das ist bestimmt
schadet ja keinem.
Schadet keinem. Nur muss das alles sinnvoll sein. Die Lebensräume sind nicht mehr vorhanden. Und dann das ganz Wesentliche, dann kommen dann so Ideen mit Kastration oder Antibabypille und so ein Kram. Das, was wir alle verinnerlichen müssen, ist, dass der Tod eine elementare Gegebenheit in der Natur ist. Wenn es keinen Tod gäbe, dann gibt es keine Verjüngung, dann wächst alles in ein gewisses Alter hinein und wird, so traurig das sein mag für alle, wenn du älter wirst, dann irgendwann ist das alles dann nicht mehr so, wie es sein könnte und sein sollte. Und man muss das mal durchdenken. Wo soll das hinführen, wenn alle unendlich leben können in einem? So, was ich sagen möchte, wenn wir solche Themen betrachten, dann dürfen wir nicht von Anfang an sagen, aber sterben darf kein Elefant. Die müssen alle irgendwie umgesiedelt werden, kastriert werden, die Antibabypille kriegen. Ein völlig falscher Ansatz für den Elefanten wie für alle anderen Tiere. Und auch den Menschen gehört das geboren werden, das reif werden, das überreif werden und das Sterben dazu. Und der Tod hat viele, viele verschiedene Facetten oder Ursachen. Viele Elefantenbullen sterben durch Kämpfe zwischen Bullen.
Ja.
So, das ist auch ein für den Elefanten ein ganz natürliches Ding. Wenn du dich wenn du in einem Gebiet der Haupt- oder der stärkste Bulle bist, kommt irgendwann ein Rivale und dann musst du dich auf Leben und Tod mit dem auseinandersetzen. Da gibt es kein Vertun und dann sind da Raubtiere und es sind Krankheiten und es sind Dürrephasen und es bleiben Kälber, Elefantenkälber irgendwo im Schlamm stecken und kommen da um. Also das ist in der Natur Tag ein, Tag aus, tausendfach normal, dass irgendwelche Lebewesen um das Leben kommen. Und deswegen müssen wir das mit einbeziehen in unsere Überlegungen.
Ich glaube auch, was die meisten total unterschätzen, ist, dass die Natur von sich aus grausam ist. Es ist einfach so. Ich finde das immer wieder spannend, wenn Leute dann irgendwo berichten, ja gut, ich möchte den Tieren dann helfen oder die dann auch zum Beispiel auf einer Safari sind und gerade sehen, wie der Löwe die Antilope fängt und sich dann darüber beschweren, wie furchtbar das ist, das anzusehen. Oder wenn zum Beispiel die Wildhunde schon die erste Keule weg haben, wo das Zebra aber noch lebt, ja. Es ist einfach so. Und das ist auch was man nicht ändern kann. Und so grausam das ist, desto schön ist es, so schön ist es aber auch, dass die Natur so unberührt überhaupt funktionieren kann. Ich glaube, du hast uns da sehr, sehr spannende Inhalte gegeben. Ich würde gerne noch einmal auf dieses Thema Jagen zurückkommen. Wie sucht man eine vernünftige Elefantenjagd aus? Das würde ich gerne mal von dir wissen, was du denkst, wie man zum Beispiel jetzt hier in Halle 7 das so machen kann, dass es vernünftig ist.
Ja, das ist sehr, sehr schwierig.
Jetzt habe ich dich auf.
jetzt hast du mich auf einem sehr schwierigen Thema und dann es ist meines Erachtens, und das habe ich zu der Zeit, ich habe also mir ein Limit gesetzt, wenn du 50 bist, hörst du auch mit der Elefantenjagd. Das ist also liegt jetzt schon einiges zurück. Ich habe 2011 mit der Elefantenjagd aufgehört. Ich habe, als ich aktiv war, vor allen Dingen Jäger zu Gast gehabt, die eine, wenn ich das mal so sagen darf, in Anführungsstrichen eine echte Elefantenjagd haben wollten, die dann zu Fuß hinterher wollten und die überall in Afrika unterwegs gewesen sind, in den klassischen Safari-Ländern, und gesagt, ja, das findest du aber nicht, das findet man nur bei dir. Dadurch habe ich diesen berühmt-berüchtigten Status bekommen, da geht es noch so. Also, ich möchte da nicht zu sehr ausholen. Es ist für mich eins der erschütternden Dinge, wie sich alles entwickelt hat. Alle sprechen davon, der Elefant wird mit den Füßen erjagt. Aber ob das dann in der Realität wirklich so ist, das ist leider nicht der Fall. Aber lassen wir das mal. Ich kann dazu nur sagen, da muss man sehr gut lauschen und sich das angucken und Referenzen einholen. Und wenn man das tatsächlich so will, dass man den Elefanten eine Fährte aufnimmt, erstmal auch selektiert. Es ist nicht jeder Elefant schussbar. Man muss sich auf die alten Bullen konzentrieren. Also man muss, um jetzt deine Frage möglichst konkret zu beantworten, sehr, sehr gut lauschen und sich Referenzen holen und fragen, ist das denn tatsächlich so, wenn man das wünscht, wenn man die Elefanten so bejagen möchte, und das ist mir in gewisser Weise, obwohl ich jetzt nicht zu pathetisch werden will, das ist mir heilig und ich habe das Gefühl, dass es das fast nicht mehr gibt.
Denkst du, dass die Möglichkeit, dass noch besteht, eine starke Trophäe schießen zu können in Afrika, oder denkst du, die Zeiten sind vorbei? Weil das habe ich nämlich letztens gehört, dass sagen wir mal, die Zeit der 100-Fünder aufgehört hat und dass wir Jäger daran schuld sind. Das war auch tatsächlich ein Argument von Tierschützern.
Ja, die Zeit, also das, ohne jeden Zweifel sind die starken Elefanten seltener geworden, rar geworden. Und da haben die Jäger durchaus Schuld mit. Jeder will einen starken Elefanten. Und dann gibt es auch noch die Überlegung, habe ich auch jetzt dieser Tage irgendwo gehört, ja, den Elefanten, der hat nur einen Stoß dann, oder der eine Stoß dann abgebrochen, den können wir jetzt nicht schießen, oder so ein Quatsch. Jeder alte Elefantenbulle, und wir wollen ja die alten jagen, oder die meisten alten Elefantenbullen haben sich Teil des Stoßzahns abgebrochen, so, und dann werden also möglichst gleichmäßige Stoßzähne gesucht, und die sind dann meistens von jüngeren Elefanten, und dadurch haben wir Jäger also auf jeden Fall viel Schaden angerichtet. Nicht nur beim Elefanten, bei den Büffeln ist das gleiche Thema. Die werden zu jung geschossen aus falschem Verständnis, aus falschem Trophäenkult. Und aber es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, starke Elefanten zu schießen. Was man dabei auch bedenken möchte, und ich sage das jetzt mal einfach ganz konkret, es gibt bei den Elefanten sogenannte Bull Country und sogenannte Herd Country. Die Bull Country ist schwierigeres Gelände, die Abstände zwischen den Wasserstellen sind größer, weil die Kühe mit den Kälbern nicht so weit ziehen können. Und es wird auch durch diese Wassererschließung wird Bull Country kaputt gemacht, wird Bull Country umgewandelt in Herd Country, dann weichen die Bullen wieder aus. Das sind so Entwicklungen, die man bedenken muss.
Kai-Uwe, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Ich finde es immer wieder spannend, tatsächlich mit dir über die Themen zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr nochmal so einen Dialog führen könnten hier auf der Messe. Wir haben es ja letztes Jahr schon angefangen. Dann suchen wir uns wieder ein spannendes Thema aus.
Ja, mache ich sehr gerne, und vielen Dank, und dann wünsche ich alles Gute.
Dankeschön.